Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Boris. Also es ist ja schon Mittag und ich möchte mich bedanken, dass du mir die Zeit gewährt hast, erst jetzt den Podcast zu machen. Denn ich wollte ja todesmutig gestern, habe ich ja gesagt, um 9 Uhr morgens den Podcast machen. Als ich meinen Zustand heute Morgen um 9 Uhr mal so abgelaufen bin, habe ich gedacht, gut, dass wir es nicht machen.
Ja, ich habe, bei mir ist ja immer der Samstag immer gleich. Bei mir sieht der Samstag immer so aus. Aufstehen, Computer daddeln so ein bisschen, also jetzt nicht spielen, sondern so Mails und Seiten und sowas alles angucken. Und dann geht's ja zum Sport. Wir machen ja Body Pump. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, was Body Pump ist.
Was ist denn Body Pump?
Ja, Body Pump von der Firma Les Mills aus, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, ich glaube aus Kanada oder Neuseeland oder so. Das ist eine choreografierte, ein choreografiertes Ganzkörpertraining, wo jede Muskelgruppe separat voneinander trainiert wird, hauptsächlich mit Langhanteln, Hanteln und einem Stepper, wo man so drauf gehen kann und runter gehen kann. Und das Ganze ist mit Musik und laut und alle machen gemeinschaftlich das Gleiche sozusagen.
Das klingt sehr aufregend und es wundert mich aber, dass du als Konservativer, naja, ein bisschen konservativ sind wir ja oder werden zumindest so eingeordnet,
ja.
Sport machst. Also weil du lebst ja gesund. Also uns wird ja nachgesagt, dass wir dem neuen Zeitgeist nicht hinterher marschieren, wo wir schon wieder beim Thema sind. Und da sind auch Männer und Frauen in der Gruppe, oder?
Ja, Männer, ja. Männer, also Männer sind ein bisschen in der, also sind meistens mehr Frauen als Männer, wie immer so bei choreografierten Geschichten in Sportstudios. Aber grundsätzlich mal sind wir, nee, ist genauso, also grob gesagt, also jetzt mal gefühlt könnten es genauso viele Männer sein. Es sind in der Regel immer 2 Frauen mehr oder so, aber das ist ja egal.
Ja.
Es ist gemischt.
Sehr schön. Und die Anzahl der Geschlechter wird sich ja, nachdem jetzt das Selbstbestimmungsgesetz fast durch ist, wird sich dann ja wöchentlich auch ändern.
Man muss ganz ehrlich sagen, ich wurde in diesem Sportstudio, aber bis jetzt, und das ist wirklich auch ein bisschen so ein Manko, also da sieht man auch, dass das so ein Oldschool-Sportstudio ist, mich hat noch gar keiner irgendwie gefragt, was für ein Geschlecht ich habe, geschweige denn, dass da an den Türen kontrolliert wird, wenn man da sich umzieht oder so, geht in die Umkleidekabine. Ich gehe immer bei D rein, D wie Deutschland, also ich komme aus Deutschland, deswegen gehe ich da bei D rein. Und die aus Hessen kommen, die gehen bei H rein. Aber das hat noch nie jemand kontrolliert. Also ich hatte es auch manchmal gewundert, dass da viele deutsche Frauen sind und wenig Männer eigentlich. Aber so ist das.
Man könnte sich ja vorstellen, dass es auch nicht nur um Bundesländer geht. Denn ich weiß nicht, ob du gehört hast, dass Katja Riemann, die Schauspielerin Katja Riemann, von sich gegeben hat. Da ist mir gestern ein Video über den Weg gelaufen, dass sie gesagt hat, sie steht für Farben und sie steht für bunt. Denn für sie wäre es schier unerträglich, in Deutschland zu leben mit nur deutschen Eltern, nur deutschen Großeltern, nur deutschem Essen und nur deutschen, findet sie unerträglich. Worauf ich ihr dann nahegelegt habe, sie sollte doch dann Farbe bekennen in der Türkei, weil da gibt es fast nur Türken, nur türkische Eltern, nur türkisches Essen, nur türkische Großeltern. Und da kann man wieder sagen, ja, die Katja, die hat ja Multikulti.
Ja, wobei, ich frage mich, man kann Katja ja helfen. Da müssen wir einfach jetzt hier auch mal ausrufen, ob es nicht irgendwelche türkischen Zuhörer gibt oder afrikanische Zuhörer, die bereit sind, sie zu adoptieren. Weil wenn sie schon keine deutschen Eltern haben will, da können wir schon mal was für machen. Dann heißt sie nicht mehr Katja Riemann, sondern da heißt sie einfach Katja Dögül oder so, which is for me absolutely fine. Auch im internationalen Business ist das, glaube ich, gut für eine Schauspielerin. Das mit dem Essen kann man klären. Also es ist eine ganz verrückte, das hat sie noch nicht gemerkt, aber man kann tatsächlich in Deutschland also Spezialitäten aus vielen Ländern essen. Da könnte sie selber für sorgen, muss sie ein bisschen die Augen aufsperren natürlich und nicht immer nur am Catering vom Film rumhängen. Und ansonsten mit der deutschen Kultur, ja, da ist sie jetzt bis jetzt ziemlich einseitig. Internationale Projekte hat sie nie gemacht. Ist aber auch nicht unsere Schuld, glaube ich. Das ist blöd. Aber wenn sie jetzt anders heißen würde mit Nachnamen, dann würde das vielleicht ihre Karriere auch mal auf einem anderen Niveau ansiedeln.
Und mir ist ja Kritik, also ich habe das gepostet und da ist mir Kritik gekommen, aber nicht viel. Also eine Person hat geschrieben, ja, was spricht denn jetzt dagegen, dass man sich für ein buntes Land ausspricht? Ich glaube ja, dass sich alle für ein buntes Land aussprechen. Ich sehe in diesem Posting tatsächlich eher, dass man sich gegen Deutschland ausspricht. Also das ist natürlich wieder eine Interpretationssache, aber das ist so ein bisschen dieses Ding, wir müssen bunt sein, um überhaupt existieren zu können. Und das mit Verlaub glaube ich einfach nicht.
Da kann ich dir eine schöne, zufällig, also ist ja wie ein geschriebener Übergang sozusagen, kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen. Ich habe gestern ein sehr spannendes Gespräch gehabt. Und zwar mit jemand, jetzt muss ich das vernünftig formulieren, also mit jemand, der aus einem Bereich, aus dem Finanzbereich kommt. So. Und der wiederum möchte gerne eigentlich diese ganzen guten, also andersrum, er vertritt Firmen oder erkennt Firmen, die zum Beispiel solche Firmen wie Beyond Meat oder so, also die sich auf der alternativen Schiene, sage ich jetzt mal, bewegen. Ich muss das jetzt probieren, aber feinfühlig zu formulieren, um keinen an Karren zu pissen. Und diese ganzen Firmen, die auf der guten Seite stehen, die ganzen Firmen, die für Nachhaltigkeit stehen, diese ganzen Firmen, die wollen alle gerne irgendwo stattfinden. Und am liebsten hätten sie irgendwas im Fernsehen. Denn irgendwie scheint dieses Wort Fernsehen und das Erscheinen im Fernsehen doch noch einen eigenen Zauber zu haben, auch wenn fast keiner mehr zuguckt im Verhältnis zu früher. Egal. Und dann habe ich ja so an einem Gespräch teilgenommen, wo es darum geht, entsprechend Formate zu entwickeln, und zwar im fiktionalen, aber auch im non-fiktionalen Bereich, Formate zu entwickeln, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und dann habe ich den Herrschaften die Wahrheit gesagt, nämlich, das ist ganz blöd, aber alles das, was in Richtung Belehrung ging, wie gerade neulich bei der Rewe wieder auch, ja, alles das, wo Konzerne probieren, dich zu belehren, will das Volk nicht haben. Wir wollen das nicht. Es ist abgelehnt. Und die Idee, dass viele, viele Menschen ganz begeistert für eine bunte Welt sind, also eine künstlich bunte Welt, weil die Welt ist ja bunt. Und Deutschland war schon vor 20 Jahren bunt, bevor die ganzen Vollpfosten angefangen haben rumzukrähen und sich selber zu inszenieren, damit sie bunt rumlaufen können. Da gab es das alles schon mit der Buntheit und mit der Gemischtheit und mit der Zuwanderung und der Abwanderung. Und das gab es in jedem Land der Welt und mal mehr und mal weniger hin und her, andere Gründe. Aber es ist nichts Neues, gar nichts Neues. Und das Irrsinnige ist das, dass die alle teilnehmen wollen. Da gab es zum Beispiel in Cannes, bei den Filmfestspielen in Cannes, ne, gibt es dann eine Green Lounge. Und jetzt ist passiert folgender Dialog bei ganz vielen Haushalten. Frau fragt ihren Mann oder Mann fragt die Frau, die da war. Ja, Schatz, du warst doch wieder in Cannes, ihr habt doch sicher nur wieder gesoffen, dumm rumgestanden und Blödsinn geredet. Wie immer, wie jedes Jahr in Cannes. Und dann sagt er, nein. Und dann sagt sie, wieso das denn nicht? Was war denn diesmal anders? Ja. Ich war in der Green Lounge und wir beschäftigen uns mit Themen wie zum Beispiel das Catering am Set von Filmproduktionen. Da muss man wirklich sagen, also da kann man so viel besser machen und das ist ein Milliardengeschäft und da kann man auch mit nachhaltigem Geschirr arbeiten, da kann man nachhaltiges Essen servieren, auch gerne Veganes dazu und so. Naja, mit solchen Themen. Das heißt, dieses Thema nachher ist wichtig und es ist ein Geldthema und es geht ums Geld und es geht um zusätzliche Geschäfte und jeder will sich da einklinken. Und ganz ehrlich, Frau Riemann, also der einzige Grund, warum Frau Riemann das Recht hat, nach Farbe zu schreien, ist, weil sie immer so schrecklich bleich ist. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Deswegen täte ihr Farbe mal ganz gut. Vielleicht soll sie mal in Urlaub gehen oder so, in irgendeines von diesen Ländern, wo sie vielleicht adoptiert wird.
Ja. Ja, kurzes Statement. Du bist klaren Verstandes, weil du so früh Sport gemacht hast und siehst auch ausgesprochen fit aus.
Dankeschön.
Was ist passiert? Also erstmal wollte ich mich auch bedanken, sicherlich auch in deinem Namen, wieder mal bei unseren vielen Zuhörern. Da sind ja wirklich eine Menge dazu gekommen. Wir sind total stolz, liebe Zuhörer, dass ihr da seid. Und wir freuen uns auch über die Kommentare, die vor allen Dingen bei YouTube, wo wir ja immer gucken, drunter gesetzt werden. Da ist ja wirklich einiges passiert. Also vielen, 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 vielen Dank für euer Dabeisein. Wir halten euch auch auf dem Laufenden. Gibt es was Neues im Falle der Moderatorin, dessen Namen wir nicht mehr nennen sollen?
Naja, also ich habe jetzt gedacht, diese große Begeisterung, ne, also erstmal möchte ich mich auch bei allen ganz herzlich bedanken. Wir müssen leider, müssen wir 12 abziehen, weil das war 12-mal diese Moderatorin, deren Namen wir nicht mehr nennen, aber den Namen kennt sowieso keiner so richtig, insofern ist es nicht so schlimm. Von der gibt es nichts Neues, außer ihre letzte Drohung, die sie ausgestoßen hat in meine Richtung, nämlich sie hat, also ich habe mich ja eingesetzt dafür, dass sie einfach Ruhe geben soll und mit dir vielleicht mal sprechen, wenn sie irgendein Problem hat, weil ansonsten hatte kein Mensch auf dieser schönen Veranstaltung irgendein Problem mit dir, im Gegenteil. Und die Leute, die ein Problem hatten, da gibt es ja einen Kandidaten, von einer Partei, der dann gesagt hat, nö, so einen Typen in so bunten Klamotten will ich nicht sehen. Da ist der weggegangen, was ich total okay finde. Absolut okay. Das kann man machen. Aber wenn man dann zuhört und hinterher erzählt man, merkt man irgendwie, dass man vielleicht bei einer Veranstaltung war, wo, ja, wie soll ich sagen, wo so geredet wurde, wie man selber nicht gehört werden will, dass man auch darüber gelacht hat oder gesehen werden will, dass man darüber gelacht hat oder so, obwohl es dann ja auch Fotos und Filmmaterial reichlich gibt. Also wer könnte, in alten Zeiten hätte ich jetzt meinen Freund Martin Heidemanns von der Bild angerufen, habe gesagt, hättest du ihm gesagt, pass auf, Alter, ich habe eine so geile Geschichte. Da war jemand eingeladen auf einer Hochzeit. Und da war ein Comedian. Und irgendwann im Verlauf dessen Vortrages hat derjenige, der eingeladen war, gedacht, oh Gott, wenn jemand sieht, dass ich darüber gelacht habe, was der gesagt hat. Er hat Penis gesagt, er hat Scheide gesagt. Ah! So. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Und dann ruft sie hinterher an und erzählt allen Leuten, ja, ich war da nicht, ich war da nicht. Nein, das hat niemals stattgefunden. Das darf nicht erwähnt werden und so. Und alle sagen so, hä? Was ist denn da los? Habe ich irgendwas versäumt? Und deswegen immer mehr Leute interessieren sich dafür. Ansonsten hätte kein Mensch irgendwas gesagt. Und sie macht einen Zauber. Naja, und ihr letzter Schritt war eben, dass sie mich bedroht hat und hat gesagt, ja, dann würde sie jetzt eben mit dieser bekannten, richtig bekannten und sehr guten deutschen Künstlermanagerin sprechen. Und dann habe ich gesagt, sie soll schöne Grüße ausrichten, weil ich nicht weiß, dass das für eine Drohung sein soll.
Das Interessante ist ja, dass diese Moderatorin, von der wir jetzt sprechen, das weiß ja der Hörer auch gar nicht. Ich hatte mich ja gefreut, dass sie da war und dass sie sich total amüsiert hat und dass sie Spaß hatte. Und das haben wir hier erwähnt. Und dann hat sie also, sie behauptet jetzt, sie hatte keinen Spaß. Und das, wir dürfen sie auch nicht mehr erwähnen. Und wir dürften das schon, aber weil wir ja ein Podcast sind, der durchaus tolerant ist und wir auch andere Meinungen zulassen, lassen wir den Namen weg und empfehlen einfach den letzten Podcast nochmal zu hören. Das mit der Toleranz ist ja sowieso immer so eine Sache. Ich habe gestern einen klugen Satz gehört über Toleranz. Wer tolerant ist, hat auch Macht. Denn wer Toleranz, der kann die Toleranz auch entziehen. Das ist das Schöne. Und insofern ist das tatsächlich ein gefährliches Wort. Und ich hatte gestern ein Gespräch über, was darf eigentlich Humor und was darf Humor nicht und was darf Comedy und was darf Comedy nicht. Und da fällt ja auch immer das Wort Toleranz und Publikum muss alles Mögliche aushalten. Und ich bring's da nochmal auf den Punkt für alle, die sich fragen, was darf denn jetzt der Humor und was ist die Aufgabe des Humors und der Comedy? Humor muss lustig sein und was Humor nicht darf, Humor darf nicht langweilig sein. Das ist also das, was das alles nicht darf. Ansonsten darf die Comedy und der Humor und die Kunst all das, was langweilige, woke Menschen dürfen, aber eben auch, was Comedians, Künstler und aufregende, lustige Leute dürfen. Und wir diskutieren ganz oft darüber, was man darf und was man nicht darf. Und es geht jetzt aber in letzter Zeit nicht mehr darum, was man darf und was man nicht darf, sondern man muss das mal auf die Füße stellen. Es geht um das Recht, und zwar um das Recht eines Comedians, das Recht eines Künstlers, das zu sagen, zu produzieren, was er gerne möchte. Und was er nicht darf, steht in einem Buch, das ist das unser Gesetzbuch. Ne? Da steht es einfach drin. Da gibt es Gesetze, die sagen uns, was wir nicht dürfen. Dass das natürlich manchen Leuten nicht passt, ist klar. Da gibt es eine Website, die heißt Nach den Rechten geschaut. Die haben eine Kachel rausgebracht. Da steht drauf, did you know, rechte und rechtsextreme Gruppen nutzen Humor als Strategie, um ihre Ideen und Botschaften zu verbreiten. Sie erstellen und teilen Memes und Videos, produzieren Comics, kommentieren oder machen Stand-up-Comedy und zwar auf allen Plattformen. Das heißt, der gute alte Generalverdacht gilt jetzt für alle Comedians auf allen Plattformen, in allen Shows, wirst du jetzt überprüft. Das wiederum bringt mich auf, kannst du es raten? Harald Schmidt. Harald Schmidt hat eine Todsünde begangen. Hast du es gehört?
Habe ich gehört. Ich bin schockiert. Ich habe das Bild gesehen und dann habe ich gedacht, ach du meine Güte, was wird jetzt passieren?
Harald Schmidt war zum Grillen eingeladen und ist dahin gegangen. Was für eine Frechheit. Ohne vorher zu googeln, was denn für Leute da sind.
Nein, ich glaube sogar, er hat genau gewusst, wer da ist, weil er ja ein ganz normaler Mensch ist, der nichts zu verbergen hat und der gar keine großartige politische Ausrichtung und Botschaft hat, der einfach nur eingeladen wurde zu einem wunderbaren Fest einer Schweizer Zeitung von einem anerkannten, von einem anerkannten Verleger in einem anerkannten Umfeld im demokratischen Rahmen. Da war er eingeladen.
Das ist ein Wahnsinn, ne? Also ich habe das gehört, ganz abgesehen davon, dass ich glaube, dass er da hingegangen ist, weil diese Leute da waren, weil ihm das scheißegal ist, was die Leute denken. Also er ist nicht dahin gegangen, weil diese Leute da waren, sondern er ist ohne zu überlegen dahin gegangen, weil ihm das scheißegal ist. Der Mann hat 20 Millionen, habe ich jetzt mal recherchiert, geschätztes Vermögen sind 20 Millionen. Da kann es einem tatsächlich auch scheißegal sein. Und ich bin total froh und total glücklich darüber, dass es einer der wenigen ist, ist, denen es scheißegal ist, mit wem er grillt, weil sie grillen ja zusammen. Und
dann entstand dieses Foto. Du musst vielleicht noch erzählen, was auf diesem Foto denn auf diesem Skandalbild drauf war.
Auf diesem Foto war Matusek drauf und da war drauf Hans-Georg Maaßen. Und das ist ja Todesstrafe. Also das ist, möchten Leute, dass es Todesstrafe ist, ist es aber natürlich nicht. Denn man kann sich ja immer noch aussuchen, mit wem man grillen möchte. Aber natürlich geht die woke Bubble gleich die Wände hoch. Hast du gehört, was Herr Klaas dazu gesagt hat?
Nein.
Herr Klaas hat gesagt, man zweifelt an sich selbst, dass man mal eine Art Bewunderung hatte. Da bleibt nicht mehr viel Humor über bei so einem Bild. Dass der da freiwillig zu Hause losfährt, dahin geht, genau wissend, wer da alles ist und sich freut auf einen herrlichen Abend mit guten Gesprächen mit Hans-Georg Maaßen und anderen Aussortierten.
Ja.
Das ist für Herrn Klaas offenbar ganz und gar nicht nachvollziehbar. Anwesend waren Cora Stephan, Matusek, wie gesagt, Hans-Georg Maaßen war da, Alice Weidel war da, oh Gott. Ja, so schnell kannst du in Verruf geraten, die gute alte Kontaktschuld.
Und da muss man sagen, da sieht man es ja wieder, da sieht man, das große Problem ist halt Doppelmoral, denn ich darf mit jedem sprechen. Jede Person in unserem Land hat es verdient, frei selbstbestimmt leben zu können. Sind wir da einig? Jede Person in diesem Land hat es so. Dazu gehört auch, dass ich hinfahren darf zu Festen, dass ich mit allen Menschen sprechen darf. Ich darf sogar mit Verbrechern sprechen. Das sind übrigens die Aufgabe von Rechtsanwälten und von Richtern, die sprechen mit Verbrechern. Verrückt. Werden die eines Tages auch deswegen verurteilt, weil sie mit Verbrechern sprechen? Ist jemand, der einen Mörder verteidigt, automatisch ein Freund des Mörders? Nein. Vielleicht ist Harald Schmidt hingegangen als Ultralinker, um die Rechte besser zu verstehen, weil es ist nämlich da eine konservative Veranstaltung gewesen, gar keine Rechte, eine konservative Veranstaltung. Vielleicht ist er deswegen hingefahren, keiner weiß es. Aber das ist, das Ganze bringt mich auf diesen Satz, auf diesen legendären Satz, und der kommt von, du wirst es nicht glauben, ich sage ihn nochmal, jede Person in unserem Land verdient es, frei und selbstbestimmt leben zu können. Weißt du, von wem es kommt? Ich sag's dir. Es kommt von Ricarda Lang. Die hat das nämlich dreimal hintereinander ganz deutlich gesagt. Das Statement bezog sich allerdings nicht auf das Thema, auf das ich gleich komme, sondern auf die Forderung, die Diskriminierung von transintergeschlechtlichen und sowie nicht-binären Menschen zu beenden. Aber sie hat diesen Satz gesagt. Ich wiederhole ihn nochmal. Jede Person in unserem Land verdient es, frei und selbstbestimmt leben zu können. Und dann gab es einen Menschen, einen Journalisten von der Welt, der hat seinen Finger gehoben, nachdem sie es dreimal gesagt hatte, und hat gesagt, sagen Sie mal, wie ist das eigentlich mit dieser Corona-Maßnahme? Kann das sein, dass die auch in ihrer Verantwortung von ihren Parteikollegen und von ihnen selber persönlich überzogen waren? Muss da was aufgearbeitet werden oder nicht? Daraufhin hat sie dem Störer, so empfand sie ihn nämlich als Störer, den Journalisten, er durfte keine Fragen mehr stellen danach. Erstens. Zweitens, sie hat ganz deutlich gesagt, nein, es gibt überhaupt nichts aufzuarbeiten. Das war alles in Ordnung. Und da sieht man, und da kommt es her, diese verdammte Moppelmoral. Habe ich Moppelmoral gesagt?
Das ja, Moppelmoral.
Ja, und ich wollte sagen Doppelkinnmoral. Wie heißt es denn eigentlich? Heißt es Doppelkinnmoral oder heißt es Moppelmoral?
Moppelkinnmoral. Aber sie hat ja die Weisheit mit Löffeln gefressen und zwar mit großen Löffeln. Ja,
mit Suppenkellen.
Ja, bestimmt den Topf mit der Moral hat sie noch ausgeschleckert.
Ja, dabei fällt mir gerade die Frage ein. Was ist ungefähr 15 Zentimeter lang steif und wird in eine feuchte Öffnung hineingeschoben und schnell hin und her bewegt?
Das weiß ich nicht.
Eine Zahnbürste, wieso, was hast du gedacht?
Ja. Sexismus pur. Aber wo wir gerade bei Doppelmoral sind, ist mir heute Morgen eingefallen, ich bin ja so ein Vor- und Zurückspuler, und das ist mir eingefallen, dass vor Jahren der... Damals war er musikalischer Leiter oder irgendwas Wichtiges in dem Theater, dessen Namen wir auch nicht nennen wollen. Ist ja auch Schmidt egal. Also, ja. Der hat mal, kennst du Frank Ramon?
Ja, natürlich kenne ich Frank Ramon.
Und Frank Ramon wollte mir mal Texte dichten und wollte Texte machen und der andere Mann, Herr Lingau, ich nenne den Namen jetzt mal, der hat mir dann gesagt, wir können es ja mal treffen. Und dann habe ich ein bisschen mit denen geredet und so. Und dann wurde mir ein Text gemacht. Und das war der traurige Clown. Und ich bin nicht der traurige Clown. Ich mag den traurigen Clown nicht. So, weißt du, der Mann, der so lebenslustig auf der Bühne steht und dann aber auch seine traurigen Momente hat, die hat er bestimmt auch, aber der singt nicht gerne drüber. Und ich habe dann einfach nur da versucht, dieses Bild gerade zu rücken. Das heißt, ich habe Herrn Ramon kritisiert. Und was dann Herrn Lingnau veranlasste, mir zu sagen, ja, Herr Ramon wäre jetzt beleidigt, warum ich den kritisieren würde, der würde ja schließlich die Texte schreiben zum 50-jährigen Bühnenjubiläum für eine neue Platte von Mireille Mathieu, das ist auch schon wieder 10 Jahre her. Und wenn so ein Mann mir Texte schreiben würde, müsste ich ihm die Eier lecken. Ich bin total geschockt gewesen über diesen Spruch. Und es fiel mir jetzt ein wieder, wo ich dachte, ich habe ihm dann gesagt, du, also bevor ich Herrn Ramon die Eier lecke, dann soll der mal lieber eine Platte machen mit Mireille Mathieu, das ist mir egal. Dann lieber nicht mit mir. Ich suche mir die Eier noch aus, an denen ich lecke.
Ich glaube, mein Lieber, ich habe für dich, also ich verrate es jetzt schon, weil es zu viel Spaß macht und weil du es eben gerade selber gesagt hast, ich habe für dich, glaube ich, ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und zwar dieser von dir eben genannte Hamburger Regionalkomponist, der es geschafft hat, auch bei AIDA das gleiche Lied 400 Mal zu verkaufen, ist nicht mein Spruch. Das hat man mir gesagt, als ich da angefangen habe. Das ist also nicht meine Idee und auch nicht mein Vorurteil. Das hat man gesagt. Und dann sind alle zum Wunder von Bern gegangen und haben gesagt, da ist ja schon wieder. Ist das die Musik von dem Martin Lingnau? Weil das klingt ja genauso wie die AIDA-Shows. Und tatsächlich hat er das da gemacht. Nicht meine Idee. Ich sage das nicht. Ich habe damit gar nichts zu tun. Im Gegenteil, ich habe mich mit Herrn Lingnau sehr nett unterhalten. Und ja, dann habe ich da ja angefangen und habe da alles sortiert und so. Und dann bekam ich ein Mail. Und das ist auch mein Weihnachtsgeschenk dann an dich. Das würde ich in einen großen goldenen Rahmen hängen. Auch zu dem Thema, ich weiß gar nicht, ob das, ist das Moppel- oder Doppelkinn-Moral oder Doppelmoral oder was ist das überhaupt, weiß ich gar nicht. Und zwar hat er mir Folgendes geschrieben. Ich zitiere das jetzt aus dem Kopf und ich bitte keinen böse zu sein, wenn es nicht genau die gleichen Worte waren. Aber inhaltlich ist es genauso. Und ich kann es, wie gesagt, per Mail belegen, weil das habe ich mir nämlich ausgedruckt. Und es kam hinterher auch fast mal zu einer geschäftlichen Krise, da wollte ich das schon aus der Tasche ziehen, habe ich aber nicht gemacht. Und in diesem Mail schreibt dieser Mensch, der auch möchte, dass du anderen Leuten die Eier leckst, wobei ich auch dazu sagen muss, fällt mir jetzt gerade ein, das ist ja auch in vielen Pornos, ist ja dieses Eierlecken so ein Thema, ne? Weiß ich jetzt gar nicht, warum das so geil ist, aber gut, das ist ein Geschmacksthema. Ich leck auch übrigens nicht an Hühnereiern, ich leck gar nicht, ganz, also egal. Auf jeden Fall hat der mir ein Mail geschrieben und das ist also nicht nur ein Mail, sondern sogar als Brief, als gedruckte Version habe ich das vorliegen. Und da steht drin, lieber Boris, ich bewundere dich von ganzem Herzen. Lass mich doch einfach dein musikalischer rechter Arm sein. Lass mich dein Vasall sein. Lass mich dein Diener sein, dein musikalischer Diener. Ich mache alles für dich. Weil was er wollte eigentlich ist, er wollte gerne sozusagen musikalische Leitung machen, was ich aber gar nicht wollte. Und dann hat er und ich habe noch nie in meinem Leben so eine Mail bekommen. Der gleiche Typ hat, das ist ja nicht zum Geschäft, das ist nicht gekommen, weil ich mache nicht einen verantwortlich für alle Musik, weil dann sind die Lieder ja, wie gesagt, alle gleich, sondern du musst da Vielfalt reinbringen und ne, bunt und Vielfalt und hin und her kennen wir ja. Gab es damals noch nicht, aber habe ich schon immer gemacht. Und dann gab es irgendwann mal dazu, dass ich dann gesagt habe, pass auf, wir müssen da schon, wir müssen ein bisschen was anderes machen und neue Sachen machen und so. Und dann war der gleiche Mann furchtbar beleidigt. Furchtbar, furchtbar beleidigt. So schlimm, dass er sich auf die, hier von dem Hamburger St. Pauli Müller-Theater, nee, Schmidt-Theater, dass er sich auf die Seite von diesem Schmidt-Theater gestellt hat und hat mit denen gemeinsam mich gemobbt, weil ich eine Umstrukturierung gemacht habe. Da war er in der ersten Reihe mit dabei, mit Corny Littmann und anderen Leuten und hat gegen mich protestiert, weil ich ein Unmensch bin, der sich in Gucci kleidet. Da war der Herr Lingnau ganz vorne mit dabei, jetzt habe ich seinen Namen gesagt, ganz vorne mit dabei, naja.
Yvonne Kriegner, du hast, wie viele Namen wir jetzt schon wieder erwähnt?
Soll ich den Witz erzählen so lange?
Ah, ja.
Pass auf, ich erzähle den Witz. Den habe ich erzählt bekommen, und zwar von einem, ich habe neulich mich mit jemandem getroffen, mit einer Frau getroffen, deren Mann ist Bestatter. Und als Bestatter ist es so, dass du wirklich skurrile Sachen erlebst. Und da hat sie mir erzählt, dass es also sozusagen der richtige Umgang damit ist ja, den Menschen, um den es geht, der gestorben ist, der ja im Mittelpunkt steht, stehen ja nicht die Verwandtschaft, die noch lebt im Mittelpunkt, sondern der Tote, ihn sozusagen zu ehren, aber auch ein Gefühl zu verbreiten, sozusagen, was ihm entspricht. Und wenn jemand, der in seinem Leben viele Witze erzählt, der einfach dafür bekannt ist, dass er viele gute, lustige Witze erzählt und auch skurrile Witze dann im Alter vielleicht, dann muss man auch bei Beerdigung, darf man sich nicht schämen, auch mal einen Witz zu erzählen. Und der Witz, ich habe wirklich herzlich gelacht, der Witz ging wie folgt. Zwei alte Männer unterhalten sich darüber, dass sie keinen mehr hochkriegen. Da sagt der eine zu dem anderen, dann musst du Schwarzbrot essen. Dann musst du ganz viel Schwarzbrot essen. Naja, rennt der andere Mann los, geht in die Bäckerei und sagt zu der Bäckerin, guten Tag, ich hätte gerne 3 große Schwarzbrote. Da sagt sie, was wollen Sie denn mit 3 großen Schwarzbroten? Dann wird ja die Hälfte hart. Dann nehme ich 6.
Sehr schön.
Und das auf der Beerdigung finde ich großartig.
Ja, das ist fantastisch. Ja. Von diesem Witz kannst du drin lassen, den kannst du wieder reinschneiden. Ne? Und dass ich jetzt sage, dass du den wieder reinschneidest, kannst du auch mit reinschneiden, damit die Leute mal wissen, wie es hier abgeht. Ich wollte nur noch mal zum Thema Lingnau sagen, dass...
Also wollen wir was Gutes über ihn sagen?
Was denn?
Ich würde was Gutes über ihn sagen. Ich finde, dass dieses Team, da ist ja auch dieser andere Vogel dabei, da ist noch so den Namen habe ich vergessen, irgendwas mit W, so ein Schauspieler.
Und jetzt, dass er wahrscheinlich nicht mehr macht, ne?
Ja, das, deswegen...
Herr Wohlgemuth meinst
du? Herr Wohlgemuth, genau, der war das doch. Herr Wohlgemuth war ja, und er hat das so gut gemacht. Also auch über Herrn Wohlgemuth sagen wir nur Gutes, nämlich, dass er wirklich den Inder großartig, den Dealer großartig, den Hamburger Luden großartig. Der Mann hat diese kleinen Rollen, hat er gut nachempfunden. Das heißt ja nicht, dass man ein großer Schauspieler ist, aber dass man das gut gemacht hat. Also so, das hat er gut gemacht. Das war sehr lustig, habe ich mehrfach drüber gelacht, würde ich heute auch noch drüber lachen. Er über sich selber nicht mehr, weil er das ja nicht mehr spielt, weil man Inder ja nicht spielen darf, außer wenn man Inder ist. Und Mörder nur noch, wenn man Mörder ist. Und Rechtsanwälte nur noch, wenn man Rechtsanwälte ist. Und deswegen gibt es bald keine Schauspieler mehr, weil ja das, was die spielen, müssen ja immer die spielen, die es wirklich sind. Egal.
Und darum wird die Neuverfilmung von Schindlers Liste, wird jetzt die komplette AfD gecastet.
Ganz schwierig. Also auf jeden Fall, die beiden zusammen haben ja tatsächlich aber dieses Theaterstück, was seit 700 Jahren da läuft, wie heißt das? Nicht die Königs vom Kiez, sondern das davor. Die heiße Ecke, genau. Und da muss ich sagen, das haben die wirklich gut gemacht. Die haben zu einer Zeit, wo es sowas nicht gab, St. Pauli, sag mal so, für den Touristen eine Heimat gegeben. Eine Heimat, wo man hingehen konnte und auch als Alternative zu den Musicals und so. Das haben die gut gemacht. Die heiße Ecke habe ich, glaube ich, 5-mal gesehen oder so. Die Königs vom Kiez auch 2-mal. Finde ich lustig. Finde ich insgesamt eine gute, lustige Idee. Das ist das gleiche Problem wie mit der Musik. Was das Problem ist, es ist halt schwer, dann was Neues anderes zu machen. Ne? Das ist halt der Künstler, der wahre Künstler, der dann immer auch was Neues mal macht.
Naja, und so kommen sie eigentlich da an, wo sie hergekommen sind. Das muss ich ja sagen. Eine große, schlanke Kollegin, die in dieser Stadt sehr berühmt ist, die Giraffe unter den Paradiesvögeln in Hamburg, hat sie mal gesagt. Naja, das Schmidt-Theater ist jetzt auch nicht mehr als ein Unsorgtheater für Homosexuelle. Und ich finde, das ist jetzt eigentlich noch, wenn ich jetzt das manchmal sehe, denke ich, naja, sie haben das Zillertal irgendwann mal zugemacht, haben daraus das Tivoli gemacht, um jetzt wieder kurz vor Zillertal zu sein. Also lange dauert es nicht mehr.
Aber ich würde mir so sehr wünschen, und da kommen wir vielleicht zu einem anderen mir am Herz liegenden Etablissement, ich würde mich schon wünschen, dass St. Pauli wieder so ein bisschen mehr wird, als da hängen irgendwelche Penner rum, die dich um Geld anhauen oder irgendwelche toten Junkies. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich finde es toll, dass das Pulverfass sich so toll entwickelt, dass da sozusagen so eine Alternative auch entsteht. Ich finde das St. Pauli-Theater, die machen ein tolles Programm. Die haben auch aus England diese The Play That Went Wrong und den Bank Robbery haben diese Stücke sozusagen übernommen, diese Comedy, leichte Comedy-Stücke, die machen eigentlich auch ein gutes Programm. Und ich würde mir schon sehr wünschen, dass St. Pauli wieder das wird, was es mal so vor 10 Jahren war, ehrlich gesagt. Aber da sind sie im Moment gerade weit entfernt von.
Ja, es war natürlich Kunst in alle Richtungen gefragt. Und momentan ist es ja alles sehr, sehr glatt
gespielt. Ich habe erfahren neulich aus dem Fernsehen, dass Olivia Jones ist das Gesicht von St. Pauli. Und das muss ich ehrlich sagen, sehe ich überhaupt nicht so. Ich denke, das ist ein Businessmodell, eins von vielen Businessmodellen, die es da gibt. Aber ich sehe nicht, dass Kalle Schwensen ist für mich mehr Gesicht von St. Pauli als Olivia Jones.
Ja, vor allen Dingen ist der ja tatsächlich auch meinungsoffen und der ist wirklich ja vielfältig in seinen Meinungen.
Absolut.
Und sagt sie auch geradeaus. Und er verdient vor allen Dingen, was ich ja wichtig finde, ist immer, er verdient mit dem, was er sagt, nicht unbedingt Geld. Das ist ja, weißt du, da steckt kein, du hast nicht die Vermutung, dass da Zwang hintersteht. Womit wir wieder bei Harald Schmidt sind, um die Tüte noch eben zuzumachen, ist, dass das ZDF ja gesagt hat, sie halten jetzt an Herrn Harald Schmidt fest, übrigens. Die haben gesagt, der sie schmeißen ihn nicht raus und warum auch? Und er wird im Traumschiff weiterspielen. Und ich habe das dann mal in Gedanken weitergesponnen und habe gedacht, wenn er jetzt nicht mehr auf dem Traumschiff spielen sollte, könnte, wollte, dann blieb nicht mehr viel über. Vielleicht mein Schiff. Aber auf AIDA, da kann er ja auch nicht spielen. Wenn er da irgendwas sagt und sich mit Hans-Georg Maaßen trifft, wäre das dann auch vergebene Liebesmühe. Meinst du denn jetzt, um das nächste Thema mal anzustreifen, wo wir dabei sind, der WDR macht ja jetzt momentan Warnhinweise mit den Worten, das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung. Also dem Publikum soll jetzt also deutlich gemacht werden, wir distanzieren uns von dem Inhalt, aber umschalten bitte nicht.
Also ja, da, für mich ist das so, dass diese ganzen Geschichten, also ich fände es eigentlich korrekt, wenn man dem WDR die Sendung einfach wegnimmt, weil er ist nicht mehr in der Lage, das geistig zu verarbeiten. Und es ist ja auch nicht gut, sie finden es ja auch nicht toll. Sie finden es ein Zeitdokument, also es gilt für sie nur als Zeitdokument und eigentlich ist es ihnen peinlich heute, dass es sowas jemals gegeben hat. Und ich würde es ihnen, also wenn ich die Rechte davon hätte, und ich weiß nicht, inwiefern Otto zum Beispiel für seine Shows die Rechte selber hat und behalten hat, kann sein, dass das damals geteilt war oder so, aber ich würde die Rechte entziehen. Also 100% die Rechte entziehen, weil sie haben es nicht verdient, damit umzugehen. Fertig, aus. Und dieses, man muss auch sagen, die haben natürlich das, also die Leute, die das veranlasst haben, haben das ja gar nicht gesehen. Also wenn jemand auf den schmalen Pfad kommt, dass Otto rassistische Dinge sagt, im Gegenteil, der Mann hat ja das, was er da, wenn man das sich anguckt, muss ich einfach nur angucken. Also ich habe mich ja daran erinnert, ne? Du schwarz, ich weiß und so, diese Geschichten da. Und da hat übrigens der Sohn von dem Schauspieler damals, Kaufmann war das, der Sohn von Kaufmann heute hat gesagt, sein Vater hätte das alles sehr, sie hatte nur ganz ungerne da mitgemacht und es wäre ihm furchtbar peinlich gewesen, dass er da in so eine schwarze Rolle gedrängt worden ist. So ein Blödsinn. Herr Kaufmann wollte unbedingt natürlich mit Otto, wie alle anderen auch, zusammenarbeiten und er hat das 100% unterstützt, denn das, was Otto da macht, zeigt sozusagen dem Rassismus an sich die humorvolle, also mit dem Humor die Fratze, wie in der sie selber unterwegs sind. Genau das, was Humor machen soll, nämlich aufdecken, überziehen und Spiegel vorhalten. Das, was der Hofnarr schon am Hof des Königs machen durfte. Und das hat Otto gemacht. Und jemand, der auf die Idee kommt, da Warnhinweise, der hat es einfach nicht verstanden. Wer den Witz nicht, das ist wie bei Frau Lecki-Bechtermann, die hat den Witz dann nicht verstanden und hat irgendwie nur Türke gehört und hat gedacht, es geht gegen Türken. Was ja totaler Unfug ist, wenn man dein Programm kennt und hört, das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, dass 99% aller Türken in Deutschland, und ich habe eine gute Quelle, könnten wir überprüfen sogar, machen wir demnächst mal, dass die dir beipflichten werden und sagen, so ist es richtig, mein Freund.
Ein russischer Satiriker, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, hat eigentlich das für mich tatsächlich auf den Punkt gebracht. Den Namen schreibe ich nachher drunter. Der einzige Weg, Ismusprobleme in der Gesellschaft zu lösen, besteht darin, die Menschen nach ihrem Charakter zu behandeln und nichts anderes. Die Tatsache, dass die woke Kultur versucht, dies zu überwinden, ist eine neue Form des Rassismus, der wir uns alle widersetzen müssen.
Sehr gut.
Finde ich es tatsächlich echt, das war für mich so die Gedanken, die ich gar nicht unbedingt immer in Worte fassen kann, quasi auszudrücken. Wie will man da, aber das drückt eigentlich all diesen Widerspruch aus, indem man einfach Worte verbietet, änderst du den Charakter eines Menschen nicht und indem du ihn aufgrund seiner Aussagen zu einem Rassisten machst, da kommst du nicht an den Charakter des Menschen, du weißt es einfach nicht.
Und ich glaube, also das Schlimmste, es gibt einen Menschen, den ich sehr bewundere, das ist der Rainer Meutsch, ich weiß nicht, ob du den Namen mal gehört hast, das ist der Typ, der Help and Fly erfunden hat, ehemaliger Besitzer einer großen Reiseagentur und der hat dann irgendwann den Laden verkauft und seitdem fliegt er durch die Welt, in erster Linie durch die dritte Welt und baut da Schulen, weil er sagt, das Einzige, was verhindert, dass wahnwitzige Religionen, irrsinnige Ideologien und sowas sich durchsetzen, ist Bildung. Das ist das Einzige, womit du auch garantieren kannst, dass Kinder Familien gründen, also dass Kinder erwachsen werden, einen Beruf finden, Familien gründen und wiederum Kinder auf die Welt bringen, die sie auch zur Schule schleppen können und sowas alles. Und dazu brauchst du Bildung. Und dieser Mann reist durch die Welt, der sammelt Geld, sammelt Spenden, haben wir damals bei AIDA auch ordentlich unterstützt. Und baut mit dem Geld Schulen. Eine Schule kostet ungefähr 50.000 Euro. Und dann ist die da und das meistens, das macht er in den Philippinen, in Afrika, überall, auf der ganzen Welt, wo es eben nötig ist. So. Und das ist genau, glaube ich, das Problem, weil diese, also diese, wenn du guckst, und das ist jetzt gar nicht spöttisch und weil es alle sagen und so, wenn du, weiß ich, vor 2 Tagen war zum Beispiel Frau Baerbock mit einem sauren Gesicht bei Lanz und hat mal von einem Fachmann eingeschenkt bekommen, wie es wirklich ist. Wirtschaft, Zusammenhänge, internationale, alles das wurde da auf den Tisch gepackt. Ne? Wenn du ihr Gesicht siehst und ihre unsägliche Unfähigkeit, das zu verstehen, dann antwortet sie, stammelt einen Blödsinn zusammen, verspricht sich am laufenden Band, weil sie unter irgendeiner Substanz steht oder eben einfach wirklich unglaublich dumm ist. Also ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht beurteilen, ich bin ja kein Experte und kein Arzt. Die ist dem intellektuell nicht gewachsen. Das Gleiche gilt ja für alle. Und auch Herr Habeck hat sich hingestellt und hat gesagt, ich weiß nicht, wie die Zahl war, 87% oder 83%, war so, der Satz war irgendwie, nur weil es 83% jetzt dagegen sind, ist es noch lange nicht richtig, sondern recht haben wir. Das glaubt er wirklich. Und das ist das Zeichen von wahnwitzigen Ideologen, die in ihrer eigenen Blase, in ihrer eigenen Welt sind und mangels Bildung gar nicht links und rechts und vorne und hinten beurteilen können. Das können die, haben die nie gelernt. Sie haben nur eins gelernt, sich selber. Die Eltern haben immer gesagt, du bist ganz toll, mein Robert, deine Bilder sind so schön, du hast ein wunderschönes gemalt. Wenn der 3 Striche aufs Papier macht und sagt, guck mal, Mama, ich habe ein herrliches Schloss gemalt, dann sagt Mama, ach, wie schön ist das Schloss. Und dann zeigt sie das vor den Verwandten und sagt, guck mal, der Robert hat ein Schloss gemalt. Und dann sagt Omi, da sind ja nur 3 Striche drauf. Hast du denn gar keine Fantasie? Siehst du nicht nie die Stiche? Ja, aber so ist das ja. Die kennen das nicht. Die haben sich nie damit auseinandersetzen müssen. Das sind diese gescheiterten Existenzen, die irgendwie mal Klassensprecher geworden sind und die ganze Schule verrückt gemacht haben mit ihrem Tun und so. Und ich glaube, dass das wirklich ein Problem ist. Und ich glaube, dass wir uns durch diesen Bildungsmangel ins Elend manövrieren.
Ja, das wird ja total spannend. Da haben ja viele Angst vor, aber das Narrativ, um mal dieses zeitgeistesgestörte Wort zu benutzen, das Narrativ der Deindustrialisierung und des Untergangs dieses Landes wird ja auch immer den Nazis zugeordnet. Also ich mache mir auch Sorgen und ich glaube, viele Menschen um mich herum auch, womit wir wieder in England sind, wo ich ja letzte Woche war, habe ich ja erzählt vor letzter Woche, da sind die Menschen irgendwie fröhlicher, obwohl es denen auch nicht unbedingt besser geht.
Ja, aber pass auf, hast du gehört, was da passiert ist?
Nein. In England?
Die Saudis haben letzte Woche bekannt gegeben, dass sie eine ganz enge Verbindung mit England eingehen. Die bauen jetzt den nächsten Jäger, also ein Militärflugzeug, Überschall-Militärflugzeug, bauen die Engländer zusammen mit den Saudis unter Finanzierung der Saudis. Die Saudis investieren außerdem in England für Chips, die sehr, sehr, außerdem für Industrielle und irgendwie noch andere Zusammenarbeit. Milliarden und Abermilliarden gehen nach England. Und jetzt ganz kurz, lass uns überlegen, wo ist England nicht mehr? Ups, Brexit. Und jetzt sag doch mal, warum wir das alles nicht kriegen. Und dann stellt sich Herr Scholz hin und sagt, hier bei uns werden große Batteriefabriken gebaut und Chipsfabriken. Ja, da bezahlt ihr für jeden verfickten Arbeitsplatz, zahlt ihr 1 Million für. Das ist total, das ist nur Bildung. Und das Schlimme ist das, die Kombination von Bildung und Ignoranz, die kommt ja da zusammen. Das, was du vorhin gesagt hast mit dem, das Ismus-Beispiel, ne, das ist genau das Ding. Sie können intellektuell gar nicht raffen, dass es Vielfalt in der Meinung gibt. Es gibt nur diesen Satz mit, das siehst du ja an der Moppelmoral von Ricarda Lang. Die sagt, jeder Mensch soll frei sein, außer alle, die andere Meinung haben als sie. Oder eine kritische Frage stellen. Die dürfen nicht frei sein.
Ja, also ihnen ist ja jedes Mittel recht. Also das, um Diskussionen zu beenden oder zu verschleiern. Ahmed Mansour hat ja jetzt mit Frau Künast gesprochen. Es ging um Clans und hat gesagt, und hat das Wort Clankriminalität benutzt, worauf Frau Künast ja sagte, wenn Sie Vorbilder suchen für junge Frauen und Männer, dann benutzen Sie bitte nicht mehr das Wort Clankriminalität, weil es auch in diesen Familien tolle Leute gibt, die tolle Ausbildung machen und tolle Jobs haben und wir die Vorbilder machen. Also was das jetzt soll, weiß ich auch nicht, aber es ist, wie willst du ein Problem benennen, wenn du es nicht benennen darfst oder wenn du es halt umdeutest? Mich macht das auch alles ziemlich krank. Und wo wir vorhin bei England waren, das sind ja massive Sprünge hier heute, hast du das mit den BRICS-Staaten mitbekommen?
Nee.
Die BRICS-Staaten, ich habe meine Mutter nach Hause gefahren und auf dem Weg nach Hause hat meine Mutter noch gesagt, ich habe davon noch nie was gehört. Und ich habe gesagt, in den letzten Monaten, Wochen hört man immer wieder von den BRICS-Staaten. Das ist eine Vereinigung der Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die Abkürzung BRICS steht für die Anfangsbuchstaben dieser fünf Staaten. Die haben jetzt weitere Länder aufgenommen und versuchen, quasi eine Wirtschaftsmacht, eine gemeinsame Wirtschaftszone aufzubauen. Das heißt, das, was du immer wieder liest, dass Europa tatsächlich auf dem Weg nach unten ist und übrigens auch Amerika, was Wirtschaft und die Stärke des Dollars betrifft, das bewahrheitet sich langsam. Ich musste an diesen Speaker denken, Frank Wilde, kennst du den? Der war
ja, selbstverständlich.
Und Frank Wilde hat irgendwann mir mal erzählt, er wäre auf irgendeinem Wirtschaftsseminar gewesen oder so. Und da hat irgendein Wirtschaftsweiser wurde gefragt, ach, und Sie meinen, die Chinesen, die werden jetzt also auf uns zukommen. Und da hat der gesagt, nö, die sind schon lange wieder weg.
Ja, genau. Kann ich dir sagen, wo die sind? Die sind auf jeden Fall woanders, ja. Bei uns haben sie noch ein bisschen Zeug zusammengekauft und das war's, genau.
Ja.
Ach ja, und dann ist ja in der letzten Woche, und da würde ich, hätte ich einen eleganten Übergang zu meinem Buchtipp, der nicht mein Buchtipp ist. Das werde ich gleich erklären. Und dann hat man ja, also den Stefan Raab-Song, Gebt das Hanf frei. Der kommt jetzt, keine 30 Jahre später, kommt der sozusagen zur Umsetzung. Denn tatsächlich ist es so, dass ja man jetzt beschlossen hat, dass man sozusagen das Kiffen entkriminalisiert. So würde ich es mal formulieren. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, nur einen Hauch beschäftigt, dann merkt man, wie unglaublich dilettantisch auch dieser Blödsinn angegangen wird. Die einfache Variante wäre gewesen, okay, wir machen das so. Jeder darf privat 5 Gramm in der Tasche haben. Du darfst 3 Pflanzen zu Hause anbauen oder meinetwegen 10 Gramm oder ganz egal was. Alles andere geht nicht. So, und dann sagst du das Zweite, man kann das Zeug in der Apotheke kaufen. Das war's. Oder meinetwegen in solchen Läden. So können wir es machen. Nein. Bei uns gibt es also Cannabis-Clubs. Diese Cannabis-Clubs dürfen übrigens nicht in der Stadt, nicht in der Nähe, da nicht da sein, wo Kinder sind. Die dürfen alles Mögliche nicht. Am Ende sind die irgendwo auf dem Land draußen. Und dann muss man da Mitglied sein. Dann müssen die einen Vorstand haben. Dann müssen die einen, also einen hier Chefbuchhalter oder wie heißt das?
Das liegt dein Ernst.
Ne? Doch, doch. Das gibt genaue Regeln davon. Und das kannst du in der letzten Ausgabe von Extra 3, herzlichen Gruß an die Kollegen von Extra 3, das habt ihr wirklich schön aufgearbeitet. Die Folge lief vorgestern, glaube ich. Kann man aber auch noch bei YouTube sehen. Haben die herrlich aufgearbeitet, wie komplex das Ganze dann wird am Ende. Ganz ehrlich, jeden, den ich kenne, der Cannabis konsumiert, der wird sagen, weißt du was, fickt euch mit euren Clubs. Ich gehe dahin, wo ich immer hingehe und da hole ich mir das und fertig, das war's. Warum soll ich das unterstützen? Warum muss man es so kompliziert machen? Und der Grund ist, und da sind wir wieder beim Thema, die Ungebildeten, das ist ja, ich weiß nicht, kennst du Elternabend in der Schule?
Ja, natürlich, muss ich da hin.
In Amerika gibt es eine Person, die heißt Karen. Ne? Karen ist immer die immer noch was zu sagen hat, die immer noch alles besser weiß und die Theater macht, so. Immer in der Schule, da gab es im Elternabend, alle Eltern sind froh, dass es vorbei ist. Dann gibt es einen, der sagt, ja, also mein Aristoteles, ja, hat da ein Problem. Und zwar sein Schwarzbrot ist neulich runtergefallen. Ja, können wir darüber nochmal gemeinsam reden? Bla, bla, bla.
Das kenne ich auch.
Genau, immer. Es gibt immer eine, die sich da noch aufbläst und wichtig macht und einen wirklich das ganz große Elend. So. Und diese Menschen, diese Wichtigmacher, das sind die auch in diesen Ausschüssen sitzen. Und dann wird also geredet über Cannabis, wie machen wir es? Dann heben die ihren Finger und sagen, ja, da muss man aber auch noch daran denken, wir brauchen noch einen Kassenwart. Und wie kontrollieren wir denn die Qualität? Und höchstens 10% Anteil THC und keine Ahnung vom Fach, keine Ahnung, nichts, null Ahnung, einfach dahergeblubbert, dumpfbackig, anstatt das auch das Konzept zu übernehmen aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Amerika, ganz einfaches Konzept und umzusetzen, wo es schon funktioniert. Wie damals mit der Maut, hätt's die Maut doch aus Frankreich einfach übernommen, Thema durch, ganz einfach. Nein, wir müssen es selber erfinden, Milliarden versenken und es dann Kacke machen. So. Und genau das wird hier auch passieren. Das ist also freigegeben. Und dann komme ich zu meinem Buchtipp. Und zwar haben ein Zuhörer von uns, der liebe Mike, der uns immer gerne hört zwischen Hamburg und Mainz. Ich habe dir gestern auch eine WhatsApp von ihm weitergeleitet.
Ja.
Der hat einen wunderbaren Buchtipp. Und zwar heißt das Buch, pass auf, ich hole es, damit ich nichts Falsches sage. Joint Venture, das weiß ich schon mal aus dem Kopf. Nee, Joint Adventure. Und es ist von Helge Timmerberg. Helge Timmerberg hat ja das eine oder andere schon tatsächlich wunderbare Buch geschrieben. Ich habe, glaube ich, bis auf 2 habe ich alle gelesen. Und das Buch kommt jetzt am Ende des Monats raus. Joint Adventure, eine Reise in die Welt des Cannabis. Und der Text sagt, ein Körnchen Haschisch macht dich zum Weisen, das Körnchen so zu viel zum Esel, sagt ein persisches Sprichwort. Und das kann Helge Timmenberg unterschreiben. Nach 50 Jahren regelmäßigen Konsum kann er Cannabis weder verherrlichen noch verteufeln. Er beschreibt einfach nur ziemlich ehrlich, wann ihm ein Joint hilft, weil er ihm schadet und warum das niemanden was angeht als ihn selbst. Ich lasse mir doch von Gewohnheitstrinkern nicht das Kiffen verbieten. Der Veteran im Krieg gegen die Marihuana-Prohibition ist durch das Länder gereist, die Cannabis bereits legalisiert haben. Was auf uns zukommt, wenn Deutschland zur Abwechslung mal Pragmatismus über den erhobenen Zeigefinger triumphiert, erzählt er in diesem Buch. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, Ende des Monats dieses Buch zu kriegen. Und wir sollen da auf jeden Fall Werbung für machen. Bei Amazon kann man es schon sehen.
Sehr schön. Das bastel ich dann unten drunter.
Ja.
Ja, ich habe keinen Buchtipp. Ich muss ja auch noch nachlesen. Du hast mir ja zwei Bücher geschenkt. Das muss ich erst mal nachlesen. Bleibt mir am Schluss dieser Sendung Werbung zu machen, statt eines Buchtipps. Am 28.08. bin ich wieder zu Gast in der Sendung Stimmt auf dem Internetsender news.de. Infos dazu gibt es bei Facebook bei mir. Am 1.9. bin ich in Barmbek in der Kulturschusterei mit meiner Late Night. Am 2.9. bin ich in der Kultur im Zelt in Braunschweig. Das wird eine super Sause. In Leverkusen im Scala spiele ich am 7.9. und in Lorsch am 8.9. Das ist aber ausverkauft. Und für die Hamburger am 9.9. bin ich in Bad Bevensen im Kurhaus. Ja, also das ist meine Werbung. Ein Musiktipp hätte ich auch noch. Meine Superbox, ich habe eine Superbox bestellt mit allen CDs oder allen LPs, ich habe es auf Vinyl bestellt, das komplette Gesamtwerk von Stevie Nicks. Und da habe ich mir diesmal überlegt, am Ende dieses Podcasts könnte ich auch mal ein Lied einspielen. Dieses Lied, das widme ich der Yvonne, die diesen Podcast immer schneidet und sowieso auch immer für mich da ist an allen Ecken und Enden, weil ich nämlich keine Lieder schreiben kann. Also ich kann kein Instrument spielen, könnte ich aber ein Lied singen. Das heißt, hat ja eigentlich irgendwann schon mal jemand ein Lied geschrieben. Und dieses Lied ist von Stevie Nicks. Das heißt, Has anyone ever written anything for you? Und das spiele ich jetzt am Schluss dieses Podcasts für dich, liebe Yvonne. Ja, und hoffe, dass YouTube das nicht streicht. Und damit sind wir durch. Okay, lieber Boris, ich würde dann mal sagen erstmal tschüss.
Komm übrigens, ich komme gerade nach Hause, ne? Da läuft hier unsere Katze nackt durch den Raum. Ich sage zu meiner Frau, was ist denn mit der Katze passiert? Da sagt sie, wieso, du hast doch gesagt, ich soll die Muschi rasieren.
Ah, das sind Altherrenwisse, die darf man nicht erzählen.
Das stimmt, aber weißt du was, ich habe gedacht, man muss die zwischendurch immer mal wieder lesen, damit man sie nicht vergisst. Und man kann sie, eigentlich ist es lustig, sie zwischendurch einzuwerfen. Einfach mal so.
Ja.
Es gibt immer viele wahrscheinlich, die sie noch nicht kennen.
Ich werde mir für die nächste Folge ein paar an die Seite legen.
Ja, da gibt es, muss man, weißt du, was das Tolle ist? Du musst nur Ü18 Witze bei Google eingeben, da hast du sie alle.
Okay, mein Lieber, alles Liebe und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Have you ever heard me sing? Listen to me now. You know I'd rather be alone than be without you, don't you know? Has anyone ever given anything to you? You ever give it back? Well, I have given that to you. And if it's all I ever do, this is your song.
lover, hear me say, listen to me now. You know I'd rather be alone than be without you, don't you know? So if not for me, then do it for yourself. If not for me, then do it for the world. Nothing. Legend.